Guten Morgen. Komm du doch auch noch daher. Weiss, es gibt ganz eine schöne Geschichte. So, und eure Tierchen habt ihr auch mitgenommen, das ist gut. Also weisst, das ist, ich erzähle euch eine Geschichte von einem Handwerker. Also einer, der Brücken baut. Und der hat immer Brücken gebaut und dann manchmal über so einen kleinen Bach in eine Holzbrücke gemacht. Und dann, wo er so ein kleines Holzbrücke gemacht hat, ist ein Mädchen, wo dort gerade gewohnt hat, zu einem gegangen, hat ihm immer zugeschaut. Und sie hat gesehen, wie er da gesägt hat und wie er Nägel rein tut, Stift rein tut. Und dann hat sie gesagt, machst du das eigentlich gern? Dann sagt er, ja, einer schon, ja, aber so, wenn ich allein zu Hause bin und wenn ich ein bisschen nachdenke, dann denke ich, ich möchte eigentlich eine andere Brücke bauen. Weil die Brücken, die ich baue, die sind irgendwann dann wieder kaputt und ist weg. Aber ich möchte eigentlich eine Brücke bauen, wie von mir wie in den Himmel laufen. Und dann sagt er, aber ich denke ja schon so lange drüber nach und ich weiß es auch nicht wie. Und er hat das kleine Mädchen ihn angeschaut und hat gedacht, er macht sich wirklich Sorgen, dass er das nicht kann. Und sie ist heimgegangen und sie hat daheim ein grosses Blatt Papier genommen und hat viele Farbstifte genommen. Und hat angefangen zu malen. Rot, gelb, grün. Einfach immer so gemalt. Und dann ist er zurückgegangen zu dem, der die Brücke baut. Und hat gesagt, schau da, ich zeige dir, was eine Brücke ist von da bis in den Himmel. Was meinst du, hat das Mädchen gemalt? Ja, ein Regenbogen. Und zuerst hat er dann gedacht, ein Regenbogen. Aber dann hat das Mädchen ihm das erklärt. Das ist ganz eine einfache, schöne Erklärung. Er hat gesagt, es ist mal gewesen, dass Menschen so böse sind. Und dann hat Gott gesagt, ich muss nochmal von vorne anfangen. Aber ich will nicht, dass sie Menschen für immer weg sind vom Planeten. Und er denkt, ich wähle ein paar Menschen aus, ich wähle auch dir aus, und dann sollen die überleben und wieder Erde neu füllen. Das war der Ort mit seiner Familie. Und dann, wo das Wasser wieder weg ist, wieder Land geht und sie dürfen aussteigen, dann hat Gott einen Regenbogen gemacht. Und dann hat das Mädchen ihm erklärt. Der Regenbogen ist ein Versprechen von Gott. Und immer noch, wenn wir einen Regenbogen sehen, obwohl es schon so lang seither ist, tausende von Jahren, wenn wir einen Regenbogen sehen, wissen wir immer, der ist von Gott. Der hat Gott gemacht. Und mit dem ist ein Versprechen. Das ist, nachdem Gott die Welt geschaffen hat, hat er eigentlich nichts mehr geschaffen, weil er hat schon gesagt, es ist alles perfekt, es braucht nicht mehr. Aber den Regenbogen hat er noch geschaffen. Und selbst Leute, die nicht glauben, wenn sie den Regenbogen sehen, dann sehen sie, das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir einen Regenbogen sehen, dürfen wir immer wissen, Gott hat eine Brücke gemacht. Von da bis in den Himmel. Ich danke euch fürs Zuhören. Guten Morgen miteinander. Ich habe heute Morgen erstaunt, wo wir losgefahren sind. Und ich habe das einfach mehr in den Stau gehalten. Aber das Navigationsgerät hat auf Minuten gewusst, wie wir ankommen. Und ich habe gedacht, was ist das doch für eine andere Herrlichkeit, wo mich eigentlich bei dem Gedanken sehr berührt hat. Gott weiß, dass wir ankommen. Er hat versprochen, dass wenn wir uns auf den Weg begeben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, hat er versprochen, wir kommen da. Und heute Morgen mit der Botschaft von heute Morgen verbindet sich das Ankommen. Verbindet sich das dort Ankommen, wo unser Leben auch sich vollkommen verändern kann. Ich werde jetzt schriftdeutsch reden. Ich kann mich gut erinnern, es ist einige Jahre her, immer am Morgen früh bin ich die gleiche Strecke gefahren mit dem Auto. Und immer ist mir eine alte Frau aufgefallen. Besonders, weil sie so einen krummen Rücken hatte, dass sie eigentlich nicht die Möglichkeit hatte, geradeaus zu sehen. Sie sah eigentlich immer nur auf den Boden. Das war das eine. Das andere war, sie trug immer zwei so Ledertaschen mit sich, die prall gefüllt waren. Und zudem, dass sie so gebückt war und so gelaufen ist, war es eigentlich klar, dass der krumme Rücken sehr wahrscheinlich von den Lasten kam, die sie immer trug. Ich habe mich immer gewundert, am Morgen, was hat diese Frau in diesen Taschen? Morgens zwischen 5 und 6. Auf dem Weg zwischen Florwil und Gossau, auf der Strecke, die ich befand, stand ein Wegkreuz. Einmal sah ich sie da ans Wegkreuz hingehen und die Taschen ablegen und am Fuße dieses Kreuzes zu beten. Dann nahm sie die Taschen wieder auf und ging weiter. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später, habe ich gedacht, ich muss einfach mal mit dieser Frau reden. Ich möchte einfach wissen, was trägt sie morgens um 5 Uhr in diesen Taschen? Und ich habe angehalten, weil es gerade ein regnerischer Tag war, und habe sie gefragt, darf ich sie mitnehmen? Und sie sagt, oh, gerne. Und sie hat diese beiden Taschen vorn an Platz für die Füße hingestellt und setzte sich rein. Und dann fragte ich sie, darf ich sie fragen, was sie eigentlich morgens zwischen 5 und 6 diese 5,5 Kilometer laufen? Und sie sagt, ja. Ich gehe jeden Morgen in eine kleine Kapelle und dort gehe ich zum Beten. Und darf ich Sie noch etwas fragen? Was haben Sie in Ihren Taschen? Oh, das kann ich Ihnen zeigen. Und sie hat die eine Tasche aufgemacht und da waren gefüllte Konservengläser drin und alles Mögliche. Bevor sie die andere Tasche aufgemacht hat, sagt sie, wissen Sie, ich nehme das schon jahrelang mit. Aber warum? Und darauf hatte sie eigentlich keine Antwort. Ich habe mich so daran gewöhnt. Als ich sie dann an der Kapelle ausgeladen habe, da haben mich zwei Gedanken nicht mehr losgelassen. Den Moment, wo ich sie sah am Kreuz, die beiden Taschen hinzulegen. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht in unserem Leben auch so, dass wir oft so Taschen mittragen, das ganze Leben. Wir gehen dann schon zum Kreuz. Wir sind ja gläubig, wir gehen zu Jesus und sagen, schau, Jesus, ich habe die und die Last in meinem Leben, bitte nimm sie mir weg. Und wer von uns müsste nicht eingestehen, dass er 5 Minuten, nachdem er gebetet hat, die Altlasten wieder mitnimmt? Das Zweite, was mich so berührt hat, diese Frau hat einen krummen Rücken bekommen von den Lasten, die sie trägt. Ich habe es geistig gesehen. So oft sind wir niedergedrückt durch die Lasten. Und ich weiß nicht, was du heute Morgen in den Taschen hast. Ich weiß nicht, sind es Schuldgefühle, Dinge, die du eigentlich schon längst wissen müsstest, dass sie Gott weggenommen hat. Ich habe einen jungen Mann in der Therapie und dieser junge Mann hat mir beim ersten Gespräch gesagt, ich glaube nicht an Gott. Sie müssen auch nicht mit mir über Gott reden. Ich glaube an ein Universum und eine Energie. Man kann das Lebensenergie nennen. Und nachher ist dann einfach aus. Und er erklärte mir, und er hat es mir auch sehr deutlich gesagt, dass natürlich der Altersunterschied von ihm zu mir so groß ist, dass er schon versteht, dass ich noch an einen Gott glaube und dass ich ein Pastor bin. Das ist ja schon in Ordnung, das ist für ihn kein Problem. Aber in seiner Welt hätte es da eben keinen Platz mehr. Ich weiß nicht, 3 Gespräche später, also ein paar Wochen später, kommt er zu mir und sagt, ich habe ein Problem. Als ich ganz jung war, habe ich einen Riesenfehler gemacht. Und wenn ich mich daran denke, dann schäme ich mich und ich fühle da eine Schuld. Wie komme ich von dieser Schuld weg? Können Sie mir sagen, wie ich diese Schuld wegbringe, dieses blöde Gefühl in mir? Und ich sage, jetzt muss ich von Gott reden. Weil nur Gott kann das tun. Im ersten Moment, er hat eher eine Antwort von der Psychologie erwartet. Im ersten Moment war er eigentlich enttäuscht. Aber ich habe ihm etwas erklärt. Ich habe gesagt, das Faszinierendste, was es gibt überhaupt, ist diese Liebe Gottes, die alles verändert. Also ich sage zu ihm, für mich persönlich, ich rede jetzt von mir, für mich persönlich ist das Berührendste, was ich in der Bibel lesen darf und was ich erkennen kann, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass dieser Mensch, Jesus Christus, alles aufgegeben hat, ihm nichts mehr wert war, als du und ich. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen, ließ sich verspotten, ließ sich schlagen. Dafür hat er geschwiegen, wenn man ihn verraten hat. Dafür hat er Liebe gehabt, dass man ihn gekreuzigt hat. Und dafür hat er gesagt, jetzt ist es vollbracht. Das berührt mich tief. Aber es gibt noch etwas, habe ich dem jungen Mann erklärt, noch etwas, was mich, wenn ich nur daran denke, so sehr berührt, dass es eigentlich mich zu Tränen rührt. Und das ist, wie Jesus mit unserer Scham und unserer Schuld umgeht. Er, der allmächtig ist, allwissend ist. Er, der in der Herrlichkeit neben dem Vater thront. Er, der heilig ist, gerecht ist, pure Liebe ist. Dieser Gott kann nicht zusehen, wenn ich unter der Last meiner Schuld und meiner Sünde leide. Und er geht so weit, dass er eigentlich das, was ihn ja auch als Gott ausmacht, diese Allwissenheit, dass er sie auch wieder verleugnet. Und er sagt, ich werfe alle deine Missetaten, alles, was du falsch gemacht hast, all das, wofür du dich schämst, hinter mich zurück, und ich werde nicht mehr daran denken. Und ich habe gesagt, das ist Vergebung. Und nun hat der junge Mann Tränen in den Augen, und er sagte, das ist nicht zu verstehen. Und es freut mich, wie mehr und mehr sich sein Leben verändert und wie die Distanz zwischen seiner Jugend und meinem Alter immer kleiner wird. Und ich darf es sagen, ich freue mich auf jede Therapiesitzung mit ihm, weil ich sehe, wie Gott sein Leben verändert. Vielleicht haben wir heute Morgen, als wir aufgestanden sind und in die Kirche gingen, haben wir noch dieses und das andere gedacht, das muss ich dann noch erledigen. Das muss auch noch getan werden. Vielleicht zweifeln wir oft, das ist auch so eine Tragtasche, die wir mitschleppen, dass wir zweifeln. Ich habe in vielen Gesprächen Menschen, die ganz am Anfang sind des Weges mit Gott und die diese Frage oft haben, ja, nimmt mich dann Gott so, wie ich bin? Eine Frau, und ich möchte das zu einem Zeugnis für jetzt wirklich Großmütter und Großväter sagen. Diese Frau hat eine Lebensgeschichte, die mich nicht nur berührt hat, sondern wo ich einfach dachte, wie schwierig sind manche Lebensgeschichten. Und als ich hier von Gott erzählte, sagte sie, ich habe keinen Zugang dazu. Meine Eltern waren beide alkoholkrank und Kirche und so, oder Gott hatte keinen Platz. Ich habe noch nie eine Bibel gelesen. Ich weiß gar nichts darüber. Und dann erinnerte sie sich an etwas. Und ich muss auch sagen, diese Großmutter ist natürlich schon länger gestorben. Aber ich hätte gern mit ihr gesprochen. Sie war die Mutter von diesem alkoholkranken Mann. Und die Frau, die ich in der Therapie habe, die sagte zu mir, an eins erinnere ich mich. Meine Großmutter, die hat in der Bibel gelesen. Und die hatte immer einen Satz. Wenn ihr das Leben schwierig war, hat sie immer gesagt, ich vertraue einfach Gott, denn der weiß schon warum. Und dieser Satz ist zur Brücke geworden für diese Frau. Und als ich ihr eine Bibel geschenkt habe, dann sagt sie, ich wünsche, dass du etwas für mich betest. Natürlich mache ich das. Und sie sagt, ich wünsche, dass du betest, dass Gott in mein Herz kommt. Und ich will es vorwegnehmen. Sie ist auf einem so herrlichen Glaubensweg. Sie hatte eine Schwierigkeit durch ihre ganze Lebensgeschichte. Und dann hat sie mir geschrieben, ich lese jetzt einfach in der Bibel und ich vertraue Gott. Und später schreibt sie mir aufs Handy, Gott gab mir genau das Wort, das ich brauchte. Wir müssen lernen, mit diesen Tragtaschen, mit diesem Gepäck, das wir unterwegs sind, dass wir es loslassen. Zweifel. Gott geht mit Zweifel anders um. Wir müssen da auch keine Schuldgefühle. Ihr kennt ja die Geschichte von Thomas, der einfach immer gezweifelt hat. Für den war nie was klar und gut. Und er hat sich auch, als die Jünger sich eingeschlossen haben, weil sie noch Angst haben, dass ihnen das Gleiche wie Jesus passiert, da hat er sich nicht mit ihnen zusammengetan, sondern war einfach weg. Und Jesus kam durch die Tür. Und eigentlich müssten wir sagen, er hat den schönsten Augenblick seines Lebens verpasst. Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern. Aber wie gnädig ist Gott? Wie gnädig ist Gott? Jesus kommt wieder, als Thomas hier war. Und er sagt zu Thomas, komm Thomas, ich weiß, was du denkst. Du denkst, dass du erst glauben kannst, wenn du mich berührst und wenn du siehst die Wunden und dass ich dann wirklich der bin. Dann mach es doch. In allen Zweifeln unseres Lebens fordert uns Gott auf, komm doch einfach. Er macht ihm gar keinen Vorwurf, sondern er stellt etwas fest. Er sagt, weißt du, Thomas, wenn du glauben könntest, ohne dass du berühren und sehen musst, dann wärst du viel glücklicher. So oft, und heute Morgen geht es mir darum, und geht es in der Botschaft darum, wie gehe ich leichter durchs Leben? Wie erdrückt mich nicht die Situation, in der ich bin? Wir sind in einer kaputten Welt, weil hier der Fürst dieser Welt regiert. Aber wir haben einen Horizont und eine Perspektive, die wir leben dürfen. Und wir sind nicht verschont von Sorgen. Wir sind nicht verschont von Krankheit. Aber Gott hat etwas verheißen. Und ich denke an den Bibelvers, kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wir müssen lernen, den Ballast von unserem Leben loszulassen. Egal in welcher Art dieser Ballast ist. Wir müssen lernen, einen Tauschgeschäft mit Gott zu machen. Er sagt, gib mir deine Lasten und nimm doch auf mich, dich, mein Joch. Denn das ist sanft und das ist leicht. Wir müssen lernen, diesen Tausch zu machen. Ich möchte das sehr klar sagen. Wenn es Satan gelingt, dass wir uns in diese Sorgenfalle hineinbegeben, dann schneidet er uns eine von der Freude ab, die unsere Stärke wäre, die Freude in Jesus Christus. Ich denke immer an David. Die Geschichte, sie gefällt mir einfach und sie sagt mir so viel auch für unseren Alltag. Das muss man sich mal vorstellen, da wird der Prophet beauftragt, geh dahin und salbe den zukünftigen König von Israel. Aber Gott gab ihm nicht einen Namen, den Prophet sagt nicht, das ist dann der und der, sondern ich werde dir zeigen, wer es ist. Und da kommt er in dieses Vatershaus und da sind stramme junge Männer, und einer überragt sogar, so steht es in der Bibel, einen ganzen Kopf, die anderen. Also es wäre ein geeigneter König. Und der Vater erklärt seine Söhne und sagt, da, das könnte der König sein. Der Prophet sagt, nein, er ist es nicht. Dann der Nächste, Der ist zwar einen Kopf kleiner, aber das ist auch gut. Und der Prophet sagt, nein, der ist es nicht. Weil Gott gesagt hat, nein, er ist es nicht. Und so sind sie einen nach dem anderen durchgegangen und dann war einfach klar, es ist keiner von denen. Der Prophet fragt, ist da keiner mehr hier? Und der Vater sagt, doch. Aber das ist der Schafhirte. Und der Prophet sagt, bringt ihn her. Und Gott sagt, der ist es. Das ist der zukünftige König. Eigentlich ein Moment, gewaltiger Moment. Und eigentlich würde man jetzt denken, die Hirtenkleider, David, kannst du ablegen, du bekommst jetzt das Königsgewand. Weit gefehlt, sondern es war so, dass er eigentlich zuerst für diese Salbung zum König nur Ärger hatte. Es ging so weit, dass er sogar fliehen musste. Und wohin flieht er, als er sieht, die wollen mich alle töten. Und ich bin nirgends mehr sicher. Und er denkt, das Einzige, wo ich noch vielleicht Zuflucht finden könnte, wäre beim Philisterkönig. Also, der Philisterkönig, das war ja der König. Und das war, wo der Philister Riese Goliath war. Und wo der Hirte David ihn mit einer Steinschleuder zu Boden gelegt hat. Also beim Feind von Israel sucht er Schutz. In der Bibel steht es dann so, dass er sich blöd gestellt hat, dass sie keine Angst mehr vor ihm haben brauchen. Aber der Philisterkönig, der sagt, ich will ihm keinen Schutz gewähren, weil Israel ist zu stark und ihr Gott ist so stark. Und sie könnten sich aufmachen zum Krieg führen mit mich. Und so kam es, dass David keine Zuflucht fand. Oft suchen wir Zuflucht in Dingen, die wirklich nichts bringen. Oft suchen wir Zuflucht und Lösungen für Probleme, ohne mit Gott darüber zu reden. Und dann flieht er in die Wüste und dort in der Wüste, wo es am Tag 50 Grad heiß wird und in der Nacht ist 10 Grad minus, da flieht er in eine Höhle hinein. Und wisst ihr, was er dort geschrieben hat? Was er dort gedichtet hat? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Dort hat er verstanden, das war die Salbung, die wirkliche Salbung zum König. Dort hat er verstanden und dort ist ihm klar geworden, wo er Zuflucht findet. Ich habe vor 2 Wochen ist meine Schwester verstorben. Und ich habe sie begleitet auf ihrem letzten Weg. Und ich habe, es hat mein Herz so sehr berührt, wie sie geborgen war in Gott. Und als ich den 23. Psalm las, und mit ihr gebetet hatte, da sah ich dann die Tränen auf ihren Augen. Und sie sagte, ja, er ist mein Hirte. Wenn wir für unser Leben, für das Gepäck, das wir herumtragen, wenn wir verstehen, dass Gott unsere Zuflucht ist, unser Hirte ist, dann gehen wir wirklich leichter durchs Leben. Gott macht heute noch die gleichen Wunder wie immer. Aber leider sehen wir sie nicht, weil wir so mit unserem Gepäck, das wir herumschleppen, weil wir so daran gebunden sind und uns so darauf fixieren, weil wir so kleine Dinge in unserem Leben gelöst haben wollen und weil wir denken, Sorgen dürfen wir gar nicht haben. Und das muss auch geredet werden. Wir verpassen so oft diese Nähe zum Hirten. Wir verpassen es so oft und quälen uns in unserem Alltag ab. Das will Gott nicht. Sondern ganz im Gegenteil, er sagt, werft doch alles auf mich, ich sorge für euch. Und er sagt uns, dass er uns versteht. Ich erlebe in der Seelsorge und in den Therapien so viele Geschichten. Und Gott sei Dank gibt es so viele Geschichten auch, die so wunderbar sich erfüllen. Eine Muslimin kam zu meiner Kollegin, zu der Nadia, in die Therapie und etwa 3 oder 4 Mal später kommt sie und sagt, seht ihr das Wunder, was Gott tut? Ich hatte heute Morgen einfach einen inneren Drang, geh und kauf dir eine Bibel. Und sie ging in eine Buchhaltung und kaufte eine Bibel. Und sie hat sofort angefangen zu lesen im Alten Testament. Dann kommt ein junger Mann und sieht, dass sie auf dieser Bank sitzt und die Bibel liest. Und da fragt sie, was liest du? Sagt sie, ich habe gerade die Bibel gekauft. Ich bin Muslim. Aber ich habe einfach die Bibel kaufen müssen. Und jetzt lese ich da am Anfang in Mose drin. Und dann sagt der junge Mann, lesen Sie das Johannesevangelium. Und da schlägt es ihr auf, weil sie das ja auch nicht weiß. Und sie fängt an zu lesen. Und Gott begegnet dir. Und sie sagt, ich weiß, dass es Gott war, der mich bewegt hat, eine Bibel zu kaufen. Und sie hält die Bibel und es ist ihr so kostbar. Und sie sagt, was ich hier gelesen habe, und sie hat angefangen zu weinen. Und sie sagt, ich will Jesus kennenlernen. Meine Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Vorbilder sind, die etwas vorleben, die vorleben, wie man mit den Alltagslasten umgehen kann, die vorleben, wie man zum guten Hirten geht und diese Gewissheit ausstrahlen, er ist der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Psalmschreiber kommt ja ganz am Schluss, kommt dazu der Überzeugung, dass er sagt, eigentlich muss ich nirgendwo hinfliehen. Eigentlich muss ich mir in dieser Welt nirgendwo anders Hilfe suchen als beim Hirten. Ganz gleich, welche Last du trägst und was deine Last ist, der gute Hirte will sie dir abnehmen. Ich habe diese Predigt vor einer Woche gehalten. Am Schluss der Predigt stand eine junge Frau auf und sie sagt, darf ich etwas sagen? Und es hat mich wirklich sehr berührt. Sie sagt, seit meiner Schule habe ich einen Schulkollegen, der mich immer gemobbt hat. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl in mir. Und ich habe eine Einladung bekommen für das Schülertreffen. Und ich habe nur gerade gedacht, den will ich nicht sehen. Und ich habe gemerkt, was ich für eine Last schon mein ganzes Leben mittrage. Und dann habe ich mir überlegt, gehe ich überhaupt hin oder gehe ich nicht hin? Und ich habe der angerufen, die das Veranstaltung organisiert hat, und da kommt der auch. Und sie sagt, weißt du das nicht? Der ist verunglückt, der ist tot. Und sie sagt, und ich fühlte dann in diesem Moment so eine schwere Last, ich habe mich nie mit ihm versöhnt. Und sie sagt, und heute Morgen habe ich verspürt, dass Gott mir diese Last abnimmt. Und dass ich versöhnt sein kann mit Gott, weil er alles vergibt. Gott wird die Herrschaft übernehmen über dein Leben. Er wird dieser wunderbare Ratgeber sein, wenn du Fragen hast. Er wird dieser starke Gott sein, wenn du keine Kraft mehr hast. Er wird dir ein ewiger Vater sein und er wird deinem Herzen Frieden geben. Der Psalmist David schreibt am Schluss, also ich werde bleiben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Als ich meine neue Brille bei dem Optiker holte, da war die Chefin von diesem Optikergeschäft, die ich ja bei der Bestellung schon gesehen habe, und da sah ich etwas an ihrem Bein. Ein ganz langer Text, und ich hatte gedacht, was ist das für ein Text? Und ich habe einfach gesehen, es steht Psalm 136. Und als ich dann die Brille abgeholt habe, habe ich sie gefragt, als sie mich aufgefordert hat, schauen Sie, sehen Sie es jetzt gut, sehen Sie mich gut? Ja, ist gut. Passt sie? Ja, passt. Und dann sagt sie, dann freue ich mich, dass es gut geht. Sage ich, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wenn Sie schon sagen, sehen Sie mich gut. Sagen Sie mir, welcher Vers? Und dann sagt sie, 139,14. Und dann erklärt sie mir, dass sie erst vor ein paar Jahren Jesus kennengelernt hat. Und dass sie sich ihm völlig hingibt und dass sie einfach nichts anderes mehr will in ihrem Leben. Und dann sagt sie, ich habe zwar, wie jeder Mensch eben, ich habe da und dort noch Schwierigkeiten. Aber jetzt habe ich heute Morgen einen Vers gelesen, wo Jesus mit den Jüngern ein Gespräch führt vom Weinstock und von den Reben. Und ich habe gemerkt, es tut halt weh, wenn Gott die Reben beschneidet, wenn Gott die Zweige von meinem alten Leben abschneidet, damit ich Frucht bringen kann. Aber wenn ich hinaufgehe in die Berge, und ich gehe oft wandern, sagt sie, und niederschaue, dann weiß ich, dieser Gott, der alles gemacht hat, das ist mein Gott. Und wenn er all das gemacht hat, ist es doch für ihn kein Problem, mir zu helfen, dass ich eine richtige Jüngerin von Jesus werde. Und ich habe ihr gesagt, es ist so schön in diesem Gespräch mit Jesus, dass er am Schluss nicht sagt, so, jetzt habt ihr alle Regeln, jetzt befolgt alle diese Regeln, sondern er sagt einfach, bleibt doch in mir und ich in euch. Denn ohne mich könnt ihr so oder so nichts tun. Und wir wollen das mitnehmen von der Botschaft heute Morgen. Diese Sehnsucht, in Jesus zu bleiben. Diese Sehnsucht und diese Bitte zu haben, ich glaube, es ist die schönste Bitte, die wir haben können an Jesus, dass wir ihn bitten, Jesus, mache mich doch so, wie du bist. Dass Menschen durch das, was ich tue, durch das, was ich rede, durch das, was ich bin, sehen, dass du in mir bist. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen Sohn. Nicht nur in diesem Raum, sondern in unseren Herzen. Und wenn wir wieder hinausgehen, Jesus, in unseren Alltag, in die Herausforderungen, auch in die Dinge, die uns Sorgen machen, dann bitte, gib unserem Herzen diese Gewissheit, dass du alles in allem bist. Schenke uns diese Weisheit, die von dir kommt, dass du als großer Gott voll Liebe unseren Weg schon lange kennst und geplant hast. Lass uns nicht aus dieser Spur herauslaufen, die diese Spur für den Himmel ist. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, segne uns. Lass durch deine Liebe und deine Gnade, lass dein Angesicht über uns leuchten. Schenke uns diesen tiefen Frieden, den wir in deiner Nähe spüren dürfen. Und Jesus, schenke uns die Hoffnung ins Herz auf dein baldiges Kommen. Und schenke uns, Herr Jesus, die Gnade, dass wir dir nachfolgen. Amen.